Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Der Brand in der alten Börse in Kopenhagen sei unser eigener Notre-Dame-Moment. Mit diesen Worten machte der dänische Verteidigungsminister heute Vormittag auch die kulturhistorische Bedeutung des Bauwerks deutlich. Wir berichten. Die Berliner Museen, die der Stiftung Preußischer Kulturbesitz angehören, und das sind viele, schränken ihre Öffnungszeiten ein. Das gilt ab heute. Wir sprechen mit dem SPK-Präsidenten Hermann Parzinger. Der israelische Pavillon auf der Biennale von Venedig, die diesen Samstag beginnt, wird gar nicht erst eröffnet. Und eine Retrospektive zum Werk von Michael Rädeker ist in Den Haag zu sehen. Die alte Börse in Kopenhagen ist eines der ältesten Häuser der Stadt und ein bedeutendes Kulturerbe des Landes, ein ikonisches Gebäude, wie man jetzt immer hörte, das zuletzt eingerüstet war für Renovierungsarbeiten fürs Jubiläum im kommenden Jahr. 2025 wird die alte Börse 400 Jahre alt. Die Ursache des Brandes, der seit heute am frühen Morgen wütete, jetzt aber unter Kontrolle ist, ist noch unbekannt. Nikolaus Bernau ist Architekturkritiker und Experte auch für die Architektur Skandinaviens. Er kennt Kopenhagen und die alte Börse sehr gut. Herr Bernau, warum ist dieses Gebäude so ikonisch, so bedeutend?
Na, aus ganz vielen Gründen. Also es gibt einmal die kunsthistorische Bedeutung. Es ist einer der bedeutendsten Bauten der sogenannten niederländischen Renaissance. Die wurde im frühen 17. Jahrhundert in Dänemark übernommen als Zeichen, wir sind ein ganz moderner, wir sind auch ein kapitalistischer Staat. Übrigens ist ja nicht zufälligerweise ein Börsengebäude. Das hat schon eine große Bedeutung. Und diese niederländische Renaissance ist eben sehr viel reicher als, sagen wir zum Beispiel, die italienische Renaissance und hat auch viel mehr Giebel und viel mehr Schmuck und viel mehr Dekor. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, der niederländische Historismus hat die Börse schon Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt für sich selber und auch die niederländische Renaissance insgesamt oder niederländisch-dänische, wenn man mal ganz genau ist, nämlich als eine Art Quelle dafür, wie kann man eine moderne Architektur schaffen, die trotzdem noch in der Tradition verhaftet ist und eine nationale Botschaft ausstrahlt. Und das alles ist eben mit dem Gebäude der Börse in Kopenhagen verbunden auf der einen Ebene. Das zweite, es ist ein ungeheuer politischer Bau gewesen. Er ist 1624 begonnen worden nach den Plänen des niederländischen Architekten Laurens und Hans von Steenwinkel. Und die haben eben für Christian IV. Gebaut. Und das war ein hochbedeutender König, der dort nicht nur einen Funktionsbau hingestellt hat, sondern ein Symbol auch.
Sie haben es gesagt, das Gebäude wirkt sehr filigran, es ist nicht sehr hoch, es hat viele Giebel und Simse und schnörkelige Verzierungen und einen ganz besonders gedrechselten Turm, und der ist nun als erstes eingestürzt.
Der ist dramatischerweise jetzt gleich als erstes eingestürzt, und dieser Turm war quasi das Zentrum der ganzen symbolischen Figur, die diese Börse ausgedrückt hat. Es sind vier Drachen, die ineinander geschwungen sind und dann oben auf ihren nach oben ragenden Schwänzen drei Kronen tragen. Und zwar die Krone Norwegens und Dänemarks. Dänemark und Norwegen waren damals durch eine Personalunion verbunden, aber eben auch die Krone Schwedens. Und das beruft sich auf das mittelalterliche Königreich von Margarete I., die eben alle drei Königreiche verbunden hat. Und diesen Anspruch hat Christian IV. Gestellt, was insofern wirklich interessant ist, weil Dänemark eigentlich seit der Mitte des 17. Jahrhunderts ununterbrochen Kriege verloren hat. Vor allem gegen seinen großen Konkurrenten Schweden. Man muss sich immer wieder im Gedächtnis halten, dass die andere Seite des Öresund, also Schonen vor allem und Blekinge und Halland, waren ja bis Mitte des 17. Jahrhunderts dänisch. Also Kopenhagen lag in der Mitte des Königreichs und nicht wie jetzt ganz an der Grenze. Und diese zentrale Funktion, die wollte Christian IV. Eben mit dieser Architektur und mit diesem ganz tollen Turm, den man angeblich früher von Schweden aus sehen konnte, auch ausdrücken.
Wir lesen, dass einzelne Gemälde aus den Flammen gerettet und in Sicherheit gebracht wurden, denn die alte Börse enthielt auch eine große, oder enthält, sagen wir besser, eine große Kunstsammlung. Was wissen Sie darüber?
Da weiß man nicht so wahnsinnig viel drüber. Seit 1974 wird das Gebäude nur noch für Büros benutzt, mutmaßlich der Handelskammer, aber auch des Parlaments, das ja direkt nebenan im Schloss residiert oder im ehemaligen Schloss. Und solche Handelskammern, die haben immer große Kunstsammlungen. Von einem Bild weiß man allerdings, dass es gerettet wurde, auf jeden Fall von Paul Kröyer, eine Darstellung eben der Börse. Und Paul Kröyer, ein Maler aus der sogenannten Schule von Skagen, das ist sozusagen einer der dänischen Liebermanns, wenn man so will. Ein ungeheuer geschätzter Maler, und das ist auch ein sehr bedeutendes Gemälde, oft ausgestellt worden, und zeigt eben nochmals die Bedeutung, die gerade dieses Gebäude für das hat, was man so heute als modernes dänisches Nationalempfinden gehabt hat. Oder immer noch hat ja eigentlich.
Wenn die alte Börse für Dänemark das ist, was Notre Dame für Paris ist, dann ist davon auszugehen, dass das Gebäude sofort wieder original wiederhergestellt wird?
Ja, auf jeden Fall. Aber original ist eben genau die große Frage, weil die Restaurierung, die gerade läuft, lief ja darauf hinaus, dass man versucht hat, den Bau wieder in den Zustand aus der Zeit Christian des Vierten zurückzuversetzen. Der ist nämlich im 19. Jahrhundert ganz erheblich verändert worden. Da hat man den Bau quasi modernisiert. Man hat ironischerweise ein Gebäude, auf das man sich selber mit seiner Architektur berufen hat, noch einmal an die aktuelle neurenaissancistische Architektur anpassen wollen. Und diese Anpassung, die wollte man jetzt eigentlich mit der aktuellen Restaurierung gerade wieder herausschälen. Ob das möglich war oder nicht, das ist so und so sehr, sehr umstritten gewesen unter Denkmalpflegern. Und jetzt stellt man natürlich vor einer ganz großen Katastrophe, weil der zentrale Teil dieses Gebäudes, der Turm, ist offensichtlich eingestürzt und wird dabei auch ganz, ganz erhebliche Schäden an dem restlichen Gebäude angerichtet haben. Davon kann man mit Sicherheit ausgehen. Aber ebenso kann man mit Sicherheit davon ausgehen, die Börse wird wieder in der, wie auch immer, gewohnten historischen Gestalt wiedererstehen. Da bin ich vollkommen überzeugt von.
Nikolaus Bernau zum Brand der alten Börse von Kopenhagen, die teilweise zerstört wurde durch ein Feuer. Abgebrannt, diesen Karlauer erlaube ich mir, ist offenbar auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie hat angekündigt, die Öffnungszeiten in 9 ihrer vielen Museen zu kürzen, bis 17 Uhr statt bis 18 Uhr zu öffnen und einen ganzen weiteren Tag ganz zuzumachen, nämlich den Dienstag. Das betrifft zum Beispiel das Alte Museum und das Bode-Museum auf der berühmten Museumsinsel, die Ausstellungssäle von Kunstbibliothek und Kupferstichkabinett, das Museum Europäischer Kulturen, das Musikinstrumentenmuseum und viele andere. Die neuen Öffnungszeiten gelten ab heute. Ich habe am Nachmittag den Präsidenten der Stiftung, Hermann Parzinger, dazu befragt. Er will nämlich das Image der SPK verbessern und die Museen vor allem besucherfreundlicher machen. Jetzt Öffnungszeiten wie bei meiner Sparkasse, ist das nicht genau das falsche Signal?
Naja, da haben Sie schon recht, das machen wir auch bestimmt nicht gerne. Nur wir haben eine derart angespannte Haushaltslage, die Steigerung der Energiekosten, Personalkostensteigerungen, die ganzen Aufsichten müssen neu vergeben werden. Wir haben ein Defizit, was enorm ist, und müssen einerseits natürlich die Einnahmen steigern, deshalb für große Häuser bedeutende Ausstellungen erweitern wir die Öffnungszeiten. Wir müssen aber drastisch einsparen. Es ist eine Situation, wie ich sie in meinen vielen Jahren jetzt inzwischen bei der Stiftung so noch nicht erlebt habe. Und wir sind natürlich sehr, sehr unglücklich darüber, keine Frage.
Andere Museen setzen auf längere Öffnungszeiten und Flexibilität, auch um mehr Einnahmen zu generieren. Das wollen sie auch tun, haben sie gerade angedeutet, zum Beispiel bei Caspar David Friedrich. Die Ausstellung geht jetzt am Wochenende in der Alten Nationalgalerie los und wird relativ schnell ausgebucht sein. Das ist ein Selbstläufer. Wollen Sie mit diesen Maßnahmen die öffentliche Hand unter Druck setzen?
Es geht nicht darum, die öffentliche Hand unter Druck zu setzen. Ich glaube, die öffentliche Hand oder die Träger der Stiftung, der Bund allen voran und die Länder haben natürlich selber enorme Finanzprobleme. Wir sehen ja die Situation der öffentlichen Haushalte. Jeder von uns liest Zeitung. Ich glaube, darum geht es nicht. Wir suchen gemeinsam nach Lösungen. Das ist natürlich mit den Trägern auch so abgesprochen. Aber wir müssen einfach mal einen ausgeglichenen Haushalt haben. Wie Sie schon sagen, wir versuchen ja nicht nur Caspar David Friedrich, auch Franz Hals in der Gemäldegalerie. Das werden hoch erfolgreiche Ausstellungen sein. Das wollen wir früher öffnen und länger eben auch die Häuser offen halten, aber wir werden nur bei den Häusern die Öffnungszeiten reduzieren, wo sozusagen der Betrieb mehr kostet, als sie einspielen. Wir müssen reagieren. Wir können einfach nicht sehenden Auges in ein enormes Haushaltsdefizit hineinlaufen. Insofern müssen wir diese Maßnahmen jetzt ergreifen. Aber glauben Sie mir, sobald wir das wieder können, werden wir das rückgängig machen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil Museen ja einen anderen Auftrag haben. Offen zu sein für die Besucher, für die Gesellschaft, für die wir da sein wollen. Aber wir müssen es uns auch leisten können. Und ich hoffe, dass die Träger entsprechend die Rahmenbedingungen schaffen werden.
Sie kennen ja die Argumente, die jetzt kommen werden. Armutszeugnis für den Museumsstandort Berlin. Was kommt als nächstes? Die Bibliotheken. Der Schaden wird größer sein als der Nutzen etc. etc. Wie sieht denn Ihre Evaluation zu den Besucherströmen aus, auf die Sie die Maßnahmen stützen? Und was haben dann letztendlich die Bürgerinnen und Bürger davon?
Nun, zunächst mal ist es so, dass natürlich die Museen sehr genau wissen, wann welche Häuser in welcher Intensität aufgesucht werden. Und das war natürlich der Ausgangspunkt des Ganzen. Das ist ja sehr individuell an die einzelnen Häuser eben auch angepasst. Und wie gesagt, die Häuser, deren Betrieb uns mehr kostet, als dass es durch Einnahmen einspielt, durch Eintrittsgelder einspielt, die haben einen Schließtag mehr. Das bringt übers Jahr immerhin 1 Million Einsparungen ein. Wir haben ein enormes Haushaltsdefizit. Wir müssen alle Maßnahmen zu Einsparungen, aber auch zur Einnahmesteigerung angehen, um dieses Haushaltsdefizit zu schließen. Das bleibt uns gar nichts anderes übrig und wir hoffen sehr, dass wir das bald rückgängig machen können und wieder angemessen finanziert sein. Das ist eine schwierige Situation, in der sich die Stiftung im Augenblick, aber das ganze Land, kann man so sagen, befindet.
Was muss passieren, damit Sie das wieder rückgängig machen können?
Nun, es braucht eine ausgeglichene Finanzierung, einen ausgeglichenen Haushalt und die Mittel, dass wir nicht zu solchen drastischen Einsparungen gezwungen sind, sondern dass wir wieder so arbeiten können wie bisher eben auch. Die Unterfinanzierung der Stiftung ist immer ein Fakt gewesen, aber wir konnten doch über die Einnahmesteigerung, über Einnahmen der Vorjahre eben entsprechend auch das Programm weiterführen. Wir haben in diesem Jahr wirklich eine sehr, sehr drastische Haushaltssituation.
Sie betonen, dass der pädagogische Mehrwert sozusagen erhalten bleiben soll. Was bedeutet das?
Naja, es ist auf jeden Fall so, dass für Schulklassen natürlich der Dienstag, der bevorzugt aufgesucht wird, auch bei Häusern, die am Dienstag, etwa das Alte Museum oder das Bode-Museum, die jetzt am Dienstag geschlossen sein werden, die Programme für Schulklassen werden dort weiterhin am Dienstag auch durchgeführt. Na, das ist ja was anderes, auch vom Aufwand der Betreuung, der Aufsichten, wenn Schulklassen in den Häusern empfangen werden, als wenn ein ganz normaler Museumsbetrieb ist. Also diese Programme, die pädagogischen Programme mit den Schulen, das wird natürlich uneingeschränkt so weitergehen.
Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, über verkürzte Öffnungszeiten und Schließungen dienstags ab heute. Ein Künstler verbindet Malerei und Zeichnung mit Stickerei. Ist das normal? In der Kunstwelt sicher und für Michael Rädecker allemal. Der Künstler, 1963 in Amsterdam geboren, lebt in London. Das Kunstmuseum in Den Haag ehrt ihn nun mit einer großen Retrospektive 15 Jahre nach der letzten Werkschau des Künstlers. Die Ausstellung Materielle Welten hat aber tatsächlich gar nichts mit Handarbeitsunterricht zu tun. Michael Rädekers Welt speist sich aus Kunst und Alltagsgeschichte und Populärkultur, aber er hat eben auch eine ganz eigene, einzigartige Bildsprache entwickelt. Unsere Kritikerin Christiane Vielhaber ist jetzt bei mir im Studio. Frau Vielhaber, was ist das für ein Künstler? Wie sieht das aus?
Na ja, schon Handarbeit. Ich habe vor 15 Jahren die Ausstellung damals gesehen und habe gedacht, so ob das, wie Stefan Koldorf immer sagt, trägt das, Christiane, ob das wirklich trägt, also mit Nadel und Faden durch die Leinwand zu gehen. Und damals hat mich das sehr fasziniert. Vielleicht hat mich auch eingenommen, dass so große Sammler wie Saatchi oder dass so Galeristen wie Hauser und Wirth oder der Kölner Hetzler in Köln oder dann später in Berlin, dass die sich um diesen Künstler gerissen haben. Und dann habe ich gedacht, da muss was dran sein.
Und dann müssen wir aber auch sagen, es geht ja nicht um Häkelblümchen, es geht tatsächlich um, wie soll ich sagen, Landschaften, es geht um Häuser, es geht um was ganz Schwebendes.
Naja, Karin, wenn du das auf der Abbildung siehst, denkst du, ach, so chinesische Tuschelzeichnung und so ganz leicht und so hingehuscht. Wenn du aber vor den Bildern stehst, dann siehst du eigentlich das Kleistsche Marinettentheater, also das allmähliche Verfertigung von Bildgedanken beim Sticken. Und man sollte dazu sagen, er hat erst angefangen, Modedesign zu studieren und hat dann Kunst studiert. Und jetzt ist es so, er grundiert die Bilder und das ist schon mal eine Stimmung, eine Farbstimmung. Und sie haben das Gefühl, so Traumgebilde, so wässrig, so nebelig. Und dann fängt er an, da Formen reinzusetzen. Und das sind, man kann so ein Beispiel nennen, so wie in amerikanischen Vorabendserien, so wie diese Vororte, diese großen Häuser, diese flachen Häuser, daneben die Garage. Und dann stehen die einfach so. Oder sie gucken auf so eine Terrasse und dann sehen sie da zwischen diesen Platten so kleines Unkraut. Und dieses Unkraut ist gestickt. Mhm. Oder sie liegen wie so ein Kind unter so einem, unterm Himmel und gucken nach oben. Und um diesen Teich, an dem sie liegen, sind lauter Palmen. Und dann gucken sie so von unten in die Palmenbüschel rein. Oder es gibt ein Bild, was mich sehr fasziniert hat, was für mich autobiografische Züge hat. Meine Mutter hat früher so Knüpfli-Teppiche gemacht. Und da ist so ein Knüpfli-Teppich, der soll ein Floccati sein. Sie sehen ein großes Theater, ein Kino und Vorhänge. Das kann er gut. Das ist ein Motiv, was er immer wieder nimmt. Und dann sehen sie, dieser Teppich ist halb geknüpft. Und dann macht er, und das ist das Tolle daran zu zeigen, woran eigentlich das Moderne besteht, den Prozess des Malens oder den Prozess einer Bildfindung einfach zu zeigen. Hier habe ich aufgehört und jetzt denkt euch den Teil weiter.
Ich habe ein Zitat von ihm gelesen, da sagt er sinngemäß, dass er dem Menschen gern dessen Umwelt zeigt, aber sozusagen ohne den Menschen. Also er möchte vermitteln, wo wir existieren. Und für mich hat es auch eine emotionale Qualität.
Ja, es ist zum Teil ist es sehr berührend, sehr beklemmend, weil der Mensch findet überhaupt nicht statt. Dann gibt es so ein Bild, dann denken Sie, das ist ein Filmstil, das könnte aus Psycho sein oder aus irgendeinem anderen Ken Loach oder solche Filme. Dann sehen Sie einen Teich und ein Steg geht ins Wasser und dieser Steg ist gestickt. Und in dem Wald drin steht ein Auto mit geöffneten Türen und die Seitentüren sind auch gestickt. So. Und dann denken Sie, hat da jetzt jemand eine Leiche entsorgt über den Steg ins Wasser oder wohnt da jemand dahinter? Und Sie überlegen sich wirklich, wie kann ich da überleben eigentlich in dieser Welt und wie finde ich mich da zurecht? Und das macht er auf eine sehr geschickte und faszinierende Art und Weise und er zitiert natürlich die Kunstgeschichte. Er weiß, er ist Holländer und er kennt die holländische Stilllebenmalerei. Mhm. Er kennt die Wirkung von Fensterbildern, nicht? Die Welt ist draußen und was ist hier? Das ist das Private. Aber hier das Innen und Außen, Sie gucken in ein Fenster und da ist ein Vorhang. Sie sehen also gar nicht, was dahinter ist und Sie sehen auch gar nicht, wo Sie selber sind. Und dass das mit Stickerei zu lösen ist, dieses Problem, das finde ich schon grandios. Sie können diese Bilder abtasten, wie Blinde irgendwie so mit der Brei-Schrift. Sie gehen diese Linien, diese Gerade, die
darf
gezogen werden. Nein, das dürfen Sie natürlich
alles
nicht.
Alles gut, dann haben wir das jetzt klargestellt.
Ja, aber Sie müssen einfach das erkennen, dass das ein Relief ist, dass das wirklich gestickt ist. Und man darf wirklich sagen, es ist Handarbeit oder wie man heute sagt, es ist eine händische Malerei.
Herzlichen Dank, Christiane Vielhaber, über das Werk des niederländischen Künstlers Michael Rädecker, jetzt zu sehen im Kunstmuseum in Den Haag. Der israelische Kunstpavillon bei der Biennale in Venedig bleibt zu. Die Künstlerin Ruth Patier und die Kuratoren verweigern die Eröffnung aus Protest gegen den Krieg in Gaza. Das ist insofern überraschend, als man mit lautstarken pro-palästinensischen Protesten gegen Israel vor dem israelischen Pavillon rechnen musste. Eine Aktivistengruppe forderte vor Wochen schon den Ausschluss Israels. Wie könne man eine Kunstausstellung zum Thema Mutterschaft zeigen, wo doch in Gaza tausende palästinensische Kinder getötet würden? So lautete die etwas absurde und absolut kunstferne Verknüpfung von Kunst und Krieg. Der italienische Kulturminister San Giuliano sprach damals zu Recht von einem schändlichen Schreiben, das die Kunstfreiheit bedroht. Heute bekam die Presse eigentlich die ersten Eindrücke vor Ort, nicht vom israelischen Pavillon. Mein Kollege Wladimir Balzer kommentiert.
Es ist spektakulär, wenn ein demokratisches Land seinen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig aus politischen Gründen schließt. Das ist neu in der Geschichte der traditionsreichsten Kunstausstellung der Welt. Die Kuratorinnen haben sich gemeinsam mit der Künstlerin Ruth Patier entschieden, dass die Kunst zu schweigen hat, wenn die Waffen sprechen. Aber eben nicht nur das. Sie wollen beides. Sie wollen, so steht es auf einem Plakat am Pavillon, eine Waffenruhe und eine Befreiung der Geiseln, die seit über einem halben Jahr in der Hand der Hamas sind. Es ist ein Sinnbild für den inneren Kampf in ihrer Heimat Israel. Künstlerinnen und Kuratorinnen zeigen, wie verletzt und verunsichert die israelische Gesellschaft ist, wie sie darum kämpft, die Eskalation im Nahen Osten zu beenden und das eigene Trauma des 7. Oktober zu verarbeiten. Die Nichteröffnung des eigenen Pavillons ist ein Zeichen an die internationale Kunstwelt. Viele Israelis wollen eine andere als eine rein militärische Lösung. Die Kritik an der Netanyahu-Regierung wächst, Das zeigen auch die zunehmenden Demonstrationen auf den Straßen von Tel Aviv. Das alles spiegelt sich in dieser Aktion auf der Venedig-Biennale wider. Aber es zeigt auch, dass ein normaler Ausstellungsbetrieb im israelischen Pavillon gar nicht denkbar gewesen wäre, nach den angekündigten Protesten und den üblichen Boykottaufrufen. Die Vertreter Israels sind dem nun zuvorgekommen, indem sie sich selbst boykottieren. Oder sie schützen, indem sie sich den erwartbar hochemotionalen Debatten vor Ort entziehen. Der Blick auf die Kunst wäre von vornherein verstellt gewesen. Die Künstlerin Ruth Patier wollte im Pavillon Arbeiten zum Thema Fruchtbarkeit und Mutterschaft zeigen. Sie reflektiert den Erwartungsdruck an Frauen, Kinder zu bekommen. Sie zeigt Brüche und Verletzungen auf, Unsicherheiten. Durch die Glastüren des Pavillons bleiben ihre Werke teilweise sichtbar. So bleibt ein kleines Fenster zur Kunst geöffnet. Vielleicht darf man die Schließung des israelischen Pavillons auch als einen Akt der Kunst verstehen. In jedem Fall erinnert sie daran, dass keine größere Kulturveranstaltung mehr ohne aktuelle Weltpolitik auskommt. Das gilt für die Documenta, die Berlinale und auch für die Kunstbiennale von Venedig. Angesichts der Weltlage ist das nicht überraschend. Diese Entwicklung trägt aber auch die Gefahr in sich, dass zwei Dinge unter die Räder geraten, die Kunst ausmachen sollten. Ambivalenz und Unabhängigkeit. Der israelische Pavillon ist in diesen Zeiten ein besonderer Pavillon. In dieser Hinsicht gelten zurzeit hier andere Maßstäbe. Zur Normalität sollten aber Schließungen und Boykotte ganz sicher nicht gehören. Die Kunst muss immer zugänglich bleiben. Kein Zensieren, kein Wegschließen, kein Boykottieren. Sie ist nun mal dafür da, sie zu erleben.
Wladimir Balzer kommentierte aus Venedig. Und um den Krieg in Gaza ging es auch bei einer Veranstaltung des Goethe-Instituts im südafrikanischen Johannesburg am Wochenende. Mehr in den Kulturmeldungen von Hanna Rau.
Dort war der deutsche Schriftsteller Navid Kermani zu Gast. Und zwar obwohl oder gerade weil das Goethe-Institut zuletzt immer wieder Schauplatz von Protesten geworden war. Hintergrund sind die deutsche Solidarität mit Israel und die Waffenlieferungen, die in krassem Kontrast zur Haltung Südafrikas stehen, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern vorwirft. Kermani war eingeladen, um mit seinem südafrikanischen Kollegen Damon Galgut über Holocaust und Apartheid zu sprechen. Die Last der Vergangenheit lautete der Titel, aber selbstredend stand diese Vergangenheit unter dem Eindruck der aktuellen Lage in Gaza.
Was mir natürlich zu denken gibt, wenn Sie die jetzigen Maßstäbe in Deutschland nehmen, also was man sagen darf und was man nicht sagen darf, dann hätte das zur Folge eigentlich, dass man praktisch keinen südafrikanischen Künstler mehr einladen darf. Denn die alle verstoßen gegen dieses deutsche Tabu. Und ich frage mich natürlich, was für ein Recht haben wir, diesen Menschen, und zwar Damon Galgut ist selber aus einer jüdischen Familie, was für ein Recht haben wir, diesen Menschen zu verbieten, von Apartheid zu sprechen oder in dieser Apartheid wiederzuerkennen, wenn sie das nur einmal so empfinden. Das muss ja nicht bedeuten, dass wir das teilen. Man kann ja auch widersprechen.
So Navid Kermani kurz nach seiner Rückkehr im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Das erste NSU-Dokumentationszentrum mit Ausstellung und Beratungsangeboten soll in Sachsen entstehen, genauer gesagt in Chemnitz. Heute wurde dort das Projekt vorgestellt, das ab 2025 an die Opfer des NSU erinnern und als Mahnstätte gegen rechtsextremen Terror wirken soll. Ausgerechnet Chemnitz, also einer jener Orte, wo die Terrorgruppe jahrelang leben und ihre Mordserie planen konnte. Ein umstrittener Standort, gegen den sich mehrere Opferangehörige ausgesprochen hatten, mit der Begründung, sich dort nicht sicher zu fühlen. Projektinitiator Khaldun Al-Sadi von der Initiative Offene Gesellschaft hält Chemnitz dennoch für den richtigen Ort, wie er heute bei der Pressekonferenz betont hat.
Chemnitz als zukünftiger Standort dieses Zentrums wurde nicht zufällig gewählt. Die Stadt hat sich durch ihre Auseinandersetzung mit den Herausforderungen durch Rechtsextremismus profiliert.
Das Dokumentationszentrum soll in Rücksprache mit den Opfern und ihren Angehörigen ausgestaltet werden. Und Chemnitz soll auch nicht der einzige Ort bleiben, an dem der Taten gedacht wird. Im Februar hatte die Bundeszentrale für politische Bildung eine Machbarkeitsstudie vorgelegt und sich darin unter anderem für eine Vielzahl an Erinnerungsorten ausgesprochen. In Hamburg hat die Staats- und Universitätsbibliothek über 40 handgeschriebene Briefe und Postkarten von Johannes Brahms an den Musikforscher Friedrich Krüsander erworben. Für Markus Hilgert, den Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, handelt es sich dabei um eine Korrespondenz von wissenschaftshistorisch großem Interesse. Unter anderem soll es um die Zusammenarbeit von Brahms und Krüsander an der Händel-Gesamtausgabe gehen. Im Fall des tödlichen Schusses von Hollywood-Star Alec Baldwin auf eine Kamerafrau bei einem Western-Dreh ist ein Urteil gefallen. Die Waffenmeisterin des Filmteams ist in New Mexico zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Damit entschied sich das Gericht für die Höchststrafe.
Danke, Hanna Rau. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten gibt es in den Informationen am Abend unter anderem weitere Reaktionen auf den iranischen Angriff auf Israel und Kritik an der Reform des Klimaschutzgesetzes. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.